Was verbindet uns eigentlich so, dass wir hier zusammen sind heute Abend, dass wir diese Lieder miteinander singen? Was verbindet uns mit dem Volk der Juden? Das ist Jesus, der Messias. Das dürfen wir nicht vergessen. Er kommt aus den Juden. Das war der Satz, der laut Anordnung des Kultusministeriums im Dritten Reich aus den Religionsbüchern gestrichen werden musste. Das Heil kommt aus den Juden. Die Zeit habe ich noch sehr lebhaft in Erinnerung. Nun haben wir sehr mit dem Islam zu tun, hier in Deutschland neuerdings auch. Wir werden auch zunehmend mit ihm zu tun bekommen. Aber im Nahen Osten ist dieser Kampf um Jerusalem überhaupt nicht da, ohne das Phänomen des Islam. Nun kennt der Islam Jesus. Im Koran ist er sehr geschätzt. Ich habe den Koran hier bei mir. Es ist erstaunt zu lesen, wie hochgeschätzt Jesus im Koran ist. Er ist Allah besonders nahe, er ragt heraus aus allen Propheten. Und ein ganz Großes hat er getan, er hat den abschließenden Propheten vorausgesagt, Mohammed. Und ich habe in meiner Homepage im Internet ein Gesprächsforum mit Muslimen. Das heißt deutsche-muslima.de. Das Gesprächsforum habe ich eingerichtet aufgrund eines Buches, das auch ausliegt. Ich kämpfte für Allah, eine deutsche Frau, auf der Suche nach der Wahrheit, die sie so hier im Christentum nicht fand, hat zum Islam gefunden, hier in Deutschland, in jungen Jahren. Ganz hinein, natürlich für Allah gekämpft. Aber dann, in einer Krise, hat sie Allah angerufen, ihr doch zu helfen in dieser Krise. Und da war Funkstille. Da hat diese Frau sich zurückerinnert an ihre Kindheit, an Jesus. Und hat, als sie noch Muslima war, Jesus angerufen und hat sofort Antwort von ihm bekommen. Und dann wusste sie, ich muss hier heraus und wusste nicht wie. Dann hat sie mich, sehr unbekannt, meinerseits unbekannt, angerufen, weil sie ganz im Geheimen ein Buch gelesen hatte, eben von mir, Israel und das Reich des Islam. Und entdeckte, so wie ich das da gebracht habe, dass sie darin arbeitete, hier in Deutschland. Auch nach der Türkei eingeladen war, nach Libyen eingeladen war, auch in Mekka war. Sogar gesprochen hat in unseren Medien, im ZDF, und viele Vorträge gehalten hat. Sie war Beauftragte im Frauendienst einer ganz starken islamischen Gruppe hier in Deutschland. Wie komme ich jetzt hier heraus? Ich habe ihr herausgeholfen. Das war vor 5 Jahren. Aber dann ist sie mit dem Tode bedroht worden, musste fliehen. Ich habe draußen das Buch, ich kämpfte für Allah, Sie können das nachlesen. Und das hat mich gebracht, dieses Gesprächsforum einzurichten in meiner Homepage im Internet. Nun habe ich ständig Muslime drin, bin in Gespräch mit ihnen, auf diese Weise eben in diesem Gesprächsforum. Und da merke ich einen Mangel hier bei uns, in den Kirchen, in den Gemeinden. Was wissen wir eigentlich vom Islam? Wie weit kennen wir unsere Mitbürger, die Muslime sind, In meiner Heimat Starnberg-Neustadt ist jeder zehnte Muslim. Wir haben Klassen in den Schulen, da sind mehr Muslime als Deutsche. Und wir sind ganz hilflos. Wir wissen nicht, was sie eigentlich glauben, noch viel weniger, was sie eigentlich wollen. Wir haben entweder Angst oder schimpfen über sie, mögen sie nicht und sie sind unser Nachbar. Es fällt uns dann gar nicht ein, zu hören, liebe deinen Nächsten, deinen Nachbarn wie dich selbst. An dem Punkt sind wir heute in Deutschland. Und wo sind wir im Nahen Osten? In dem Gebiet, was nun auch wieder Israel heißt, aber nicht Israel heißen darf, Palästina, bei den Christen heiliges Land, aber nicht Israel. Jerusalem, die Hauptstadt. Der Pastor kürzlich da, Sie wissen das. Er hat vor etwa 60.000 Muslimen in Kairo gesprochen. Sehr deutlich, Jerusalem ist die Stadt Gottes. Steht ja 800 Mal in der Bibel, Jerusalem. Schon zur Zeit Abrahams ist davon die Rede. Von Melchisedek, der aus Salem kommt. Und dann immer wieder auch im Neuen Testament bis eben in der Offenbarung. Wie eine rote Linie zieht durch die ganze Bibel, Alten und Neues Testament, dieser Begriff, Jerusalem. Sie finden diesen Namen nicht ein einziges Mal im Koran, aber sehr wohl die Sache. Jerusalem, El-Quds, die Heilige, so nennen die Muslime, das sind über 1 Milliarde Jerusalem. Und sie bedeutet ihnen El-Quds, die Heilige. Und sie haben in Jerusalem einen besonders heiligen Platz, der in der Bibel schon lange bekannt ist, eben auch schon zur Zeit Abrahams, Moria, wo Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern. Und da ist das ganze Vertrauen, ja den Glauben in Gott setzte, und das war ja eben seine Rechtfertigung, dieser Glaube in Gott. Und aber für seinen Sohn ein anderer ersehen wurde. Ein anderer. Und das ist die Zusammenfassung. Bedeutet Jerusalem. Und dieser Berg ist inzwischen eingenommen von den Muslimen. Er gehört ihnen. Sie haben die Verwaltung darüber. Über den Tempelberg. Jesus hat das vorausgesagt. Als er deutlich sagte, was kommt, bis er schließlich kommt und sein Reich aufrichtet, was da aber auch noch kommt vorher, und darunter vor allen Dingen, dass Jerusalem zerstört wird. Er sagt das sehr deutlich. Jerusalem wird zertreten von den Nationen. Und das ist dann auch geschehen. Schon gleich 40 Jahre nach dieser Ankündigung, im Jahre 70. Jerusalem wird zertreten von den Römern. Der Tempel wird geschleift. Und 700 nach Christus, da werden jetzt zwei andere Tempel gebaut. Das sind muslimische. Und darum geht's. Dadurch ist dieser Platz jetzt der drittheiligste Platz. Man kann fast sagen, in diesem ganzen Kampf, der heiligste Platz der Muslime. Der Tempelplatz in Jerusalem. Die berühmte, goldbedeckte Oma-Moschee, wie nennen wir ihn, Felsenturm, stolz prangt er vielleicht auch bei Ihnen irgendwo. Ich hoffe nicht, dass Sie da auch anbeten. Das sind ja so die Reisebilder, die man mitbringt. Und ganz beliebt eben Jerusalem, aber in der Mitte prangt der islamische Felsenturm. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht? Das ist das Bild bei sich hängen haben. Und daneben die Al-Aqsa-Moschee. Und das ist die eigentlich wichtige. Denn da ist jetzt neu die Intifada aufgebrochen. Sodass man sie sogar die Al-Aqsa-Intifada nennt. Da war ich gerade da, als das anfing. Herbst vorigen Jahres. Al-Aqsa. Und das finden Sie im Koran. Insofern die Verbindung mit Jerusalem. sogar in Verbindung mit dem Tempelberg. Ich lese ihn aus dem Koran. Es ist ja ungewöhnlich, dass man hier unter Christen mit der Lesung im Koran anfängt. Das darf ja auch mal sein, Pastor, nicht? Oder, Pastor Steffen, erlauben Sie das? Ja. Im Koran ist eine klare Aussage enthalten in der Sure 17, der erste Vers. Die ganze Sure ist überschrieben, die Nachtfahrt. Und es geht um diese Fahrt Mohammeds von Mekka nach Jerusalem, von wo er dann, das ist der Glaube der Muslime, zu Allah entrückt ist. Er, der abschließende Prophet, den Jesus ja vorausgesagt hat, und der nun auch da ist, und der von Mekka, von dem Heiligtum der Araber und zunächst dann auch der Muslime, aber entrückt worden ist zu El-Aqsa, zu der Fernen, also von der nahen Moschee Kaaba in Mekka zu der fernen Moschee Al-Aqsa in Jerusalem auf dem Tempelberg. Und das lesen im Koran, jeweils so ist die Auslegung dieses Verses, Sure 17, Vers 1, im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen. Preis dem, der seinen Diener, Mohammed, des Nachts entführte von der heiligen Moschee in Mekka zu der fernsten Moschee. Anmerkung, die Nachtreise Mohammeds von der Kaaba nach Jerusalem und seine Himmelreise soll am 17. Rabi al-Afwal im Jahre vor der Auswanderung stattgefunden haben. Der Tag wird heute als Feiertag begangen. Das ist also eine Art Himmelfahrtstag heute der Muslime. Eben, dass Mohammed von Mekka, seiner Geburtsstadt, seiner Wirkungsstadt und von dem Heiligtum doch, das schon immer Heiligtum unter den Arabern war, entführt worden ist, entrückt worden ist, auf den Tempelberg in Jerusalem und von dort zurück, also himmelwärts nach Allah, entrückt worden ist. Über die Bedeutung dieser Himmelreise ist dann Näheres an anderer Stelle zu lesen. Und diese Umgebung segnen wir, also den ganzen Tempelberg, sagt hier Allah in dieser Sure 17 im ersten Vers, um ihm unsere Zeichen zu zeigen. Siehe, er ist der Hörende, der Schauende. So viel der Koran. Ich möchte Ihnen sehr empfehlen, vor allen Dingen die Bibel zu lesen, aber was dran ist, auch den Koran zu lesen. Ich möchte Sie gar nicht warnen davor, den Koran zu lesen. Sie müssen ihn nur zusammen mit der Bibel lesen. Da merken Sie sofort den ganzen Unterschied. Und ich möchte Ihnen sehr empfehlen, dass Sie in allen Kinder- und Jugendunterricht einmal wirklich deutlich machen, was der Unterschied ist. Ich will es mit den Worten meiner Enkelin sagen. Die schrieb mir eines Tages: Opa, ich habe jetzt in der Klasse auch Muslime. Die kommen einfach auf mich zu. Was glaubst du denn? Bist du eigentlich sicher, was du glaubst? Ist das richtig, was du glaubst? Opa, du musst mir mal erklären, was der Unterschied ist zwischen Allah und unserem Gott. Opa, bitte ganz einfach. Okay, ein Grund, weshalb ich das entsprechende Buch geschrieben habe, aber ganz einfach. Ich hoffe, dass Sie es auch lesen können. Das wollten Sie wissen. Und das sollen unsere jungen Leute wissen. Es ist einfach nicht verantwortlich, wenn wir in unseren Kirchen und Gemeinden unseren jungen Leuten das nicht deutlich sagen, in welcher Zeit wir leben, dass es den Islam gibt, dass es die Juden gibt und dass es ja auch uns Christen noch gibt, was da die Unterschiede sind und wohin das führt. Das alles geht ja irgendwie weiter. Heute ist ja nur ein Übergang von gestern zu morgen. Und hier noch ein Hinweis. Ich bin so froh, dass einige meiner Enkel da mehr und mehr hinterkommen. Heißt Geschichte. Geschichte ist kein gefragtes Fach mehr, es ist auch kein Hauptfach mehr, aber ist nötig. Wer nicht Geschichte kennt, der findet sich nicht in der Gegenwart zurecht und der weiß auch nicht, sich für die Zukunft irgendwie richtig zu orientieren. Und die Bibel ist ja voll der Geschichte des Heils Gottes mit der Menschheit. Das beginnt von vorne und geht bis hinten zum Ziel. Und da müssen wir uns selbst irgendwo ja auch wohl befinden. Jetzt kam eine Frau zu mir, sagte, du, ich bin so glücklich. Ich sage, worüber denn? Sie ist Mitarbeiter bei mir da im Missionshaus. Du, ich habe mich doch tatsächlich jetzt entdeckt, dass ich ja in der Heilsgeschichte drin bin, in der Gegenwart. Ich sage, Gott sei Dank, Halleluja, dass du weißt, du bist in der Heilsgeschichte drin. Wenn du da nicht drin wärst, dann wärst du auch nicht im Heil. Das ist die Geschichte des Heils, die geht weiter, die ist auch in unsere Tage hineingekommen und die geht überhaupt weiter. Und wenn du nicht da drin bist, kommst du auch nicht zum Ziel der Heilsgeschichte. Also Heilsgeschichte ist das Fach, wenn Sie wollen. Und die Bibel ist davon voll, von Anfang bis Ende. Das ist wieder ein Mangel, auch in der christlichen Erziehung. Welche Eltern sagen ihren Kindern von Heilsgeschichte? Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, das Dritte Reich ist überhaupt nicht aufgearbeitet worden. Ich habe immer wieder Unterricht an Gymnasien. Da sorgen so unsere jungen Leute in der Gemeinde dafür, dass ich zu ihnen ins Gymnasium komme und da auch meine Religionsstunde gebe. Und jetzt hatte ich sogar an einer Schule im Gymnasium nicht nur die Religionsstunde, ich hatte auch die Stunde in Geschichte und die Stunde in Politik und die Stunde in Werte und Normen. Ja, und das war so interessant. Die Schüler waren so aufmerksam. Und dann kam auch die Kontroverse mit dem Lehrer. Und das ist dann interessant, wenn die Schüler merken, der Lehrer weiß selbst nicht. Aber das sollte aus der Gemeinde Jesu hervorgehen, auch in Religionsunterricht hinein, in unsere Gesellschaft hinein, in die Beziehungen, in denen wir leben. Davon reden wir heute Abend, aber es geht heute Abend jetzt nicht um uns hier, sondern um den Kampf um Jerusalem. Dieser Kampf ist in Gang, ist auch gar nicht so neu und ist sehr deutlich beschrieben in der Heiligen Schrift. Ich will dazu einfach mal lesen jetzt, wenn Sie die Bibel haben, schlagen Sie mit auf, oder, naja, Sie nehmen die Kassetten nachher, dann können Sie es ja von daher nachlesen. Ich will damit gar nichts vorwegnehmen, sondern will Ihnen nur sagen, in welchem Rahmen ich versuche, Ihnen heute und morgen deutlich zu machen, was heute dran ist, was heute geschieht. Damit wir nicht daran vorbeidenken, weder zurück noch vorwärts, es hat keinen Zweck, noch seitwärts, sondern was heute dran ist. Und da ist der Kampf um Jerusalem heute dran. Und der ist gar nicht neu. Der ist gar nicht neu. Und ich lese dazu erstmal Jesus selbst in seiner Endzeitrede, in der er sehr deutlich aufmerksam macht, dass etwas kommen wird mit Jerusalem. Aus Lukas 21, Vers 24b, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Ja, und davon ist schon im Sacharja die Rede, wenn Sie das jetzt aufschlagen, Propheten Sacharja im Alten Testament. Sie müssen wissen, dass es von daher verständlich ist, dass die Propheten im Alten Testament schon vorausgesagt haben, was im Neuen Testament steht. Petrus sagt, denn sie haben geweissagt, sie haben vorausgesagt, den Messias, die Leiden, die auf den Messias kommen werden, denn der Geist des Messias, der Geist Christi, war bereits in den Propheten. Ganz deutlich sehen Sie das etwa in Jesaja 53. Aber auch an vielen anderen Stellen. Also wenn Sie das Alte Testament lesen, die Propheten lesen, dann werden Sie viele Hinweise auf das Neue Testament finden. Und zwar allemal auf den Messias, der kommen wird, der aus den Juden kommt, nirgends anders her. Die Menschheit erwartet ihn von woanders her. Und das ist ihr, ihr Reinfall, da fallen sie drauf rein, auf die falschen Messiasse, auf die falschen Verheißungen, auf die falschen Ideologien. Ich könnte Ihnen in dieser Weise einmal das Dritte Reich schildern, wie da die falschen Propheten, wie da ein falscher Messias auf die Bühne gekommen sind und was da geschehen ist hier im Dritten Reich und wie auf einmal Christen, die glaubten zu sein, deutsche Christen wurden, wie wir das heute zum Teil erleben und ich es eben wirklich erlebe, wenn ich in Palästina bin, das sich so nennt, das Israel, da die Christen anfangen, palästinensische Christen zu werden. Was das bedeutet? Ich sehe ganz große Parallelen mit den deutschen Christen im Dritten Reich. Das ist Verführung. Da wird schließlich ein falscher Prophet, ein falscher Messias erwartet. Zu helfen ist dann nur, wenn wir strikt an der Schrift bleiben und wissen, Altes und Neues Testament gehören zusammen. Sie sind eine Einheit, weil sie eine Geschichte Gottes mit der Menschheit sind, eben diese Heilsgeschichte. Von Anfang bis Ende eben zum Ziel hin. Und da steht in Sacharja 12, im Blick auf Jerusalem, was kommt und schon im Gange ist, Vers 2, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Die kennen wir, die Völker ringsum. Das sind alle islamische Völker, und zwar streng islamische Völker, alle ohne jede Ausnahme. Das ist das ganze Gebiet vom Atlantik bis zum Indischen Ozean. Das ist das Reich des Islam heute. Und da ist Jerusalem mittendrin. Und dieses Jerusalem ist wieder eingenommen worden von den Juden. Und das ist die Not, nämlich, dass dieser Judenstaat, dieser Staat der Juden mit der Hauptstadt in Jerusalem einfach das Problem ist für den Islam. Das werde ich noch deutlich zu machen versuchen. Das Problem für den Islam. Es ist einfach unmöglich, dass der Islam, so wie er da ist, wie er sich entwickelt hat und wie er heute da ist als seine Macht, diesen Staat auf die Dauer duldet. Gut, wenn man schwach ist, kann man Verträge machen, steht das auch im Koran, aber wenn man wieder stark ist, dann muss man entsprechend auch wieder handeln. Und die Völker ringsum sind uns bekannt, ich könnte dich im Einzelnen nennen und auch manches von ihnen erzählen, was sich da heute tut, im Blick auf die Judenfeindlichkeit, im Blick auf die gezielte Feindlichkeit gegenüber diesem Staat Israel. Und auch über Juda, es wird in Bedrängnis geraten, zusammen mit Jerusalem. Ich bin immer wieder bei meinem Besuch, und ich war 7-mal da, eben nicht nur in Jerusalem, sondern ebenso in diesen sogenannten palästinensischen Gebieten gewesen. Habe da auch gewohnt, habe mit ihnen mich unterhalten. Wohnte direkt neben einer Moschee. Morgens wurde ich wach durch den Ruf des Muizin. Ich konnte mit der Hand rausgreifen, dann hatte ich ihn bald. Und das sind schon besondere Gefühle, man muss sich denen auch mal aussetzen, wissen Sie. Nicht nur per Distanz, wir müssen hin. Und wenn das nicht möglich ist, uns doch hinein zu versetzen, suchen. Und da wohnte ich bei einer christlichen Familie. Er Araber, sie Deutsche, der Name ist in der ganzen Stadt, das ist Bitschala, bei Bethlehem bekannt, Schawan, und er ist auch bei uns ausgebildet worden, 3 Jahre auf der Schule in Wiedenitz gewesen, hat sich auch eine Frau mitgenommen, hat prächtige 4 Kinder, und ich bin so deren Opa, wenn Sie wollen. Ja, also kann ich vorstellen, dass man dann hineinkommt, auch in die Bevölkerung. Er ist verwandt mit sehr vielen in der Stadt. Und das ist Judäa. Im Norden Samaria, in der Mitte Jerusalem, im Süden Judäa. Das ist das Kerngebiet des alten Israel. Es ist aber heute nicht mehr das Kerngebiet, sondern das Kerngebiet des heutigen Israel ist das Küstengebiet. Das war früher gar nicht das Kerngebiet. Und das Kerngebiet, um das wird ja heute gekämpft. Eben Samaria, Judäa und mittendrin Jerusalem. Jerusalem ist entscheidend. Wer besitzt Jerusalem? Wem gehört Jerusalem? Und hier entbrennt der Kampf um Jerusalem. Und es wird geschehen an jedem Tag. Da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein, den man hochstemmen will, den man herauslösen will. Wo heraus? Ja, aus dem Volk der Juden, aus dem Judentum. Es ist ja ein Kutz. Gehört ja dem Islam. Nehmen Sie das bitte ernst, denn dafür kämpfen die. Und all die Selbstmordkommandos machen diesen Dienst unter diesem Vorzeichen. Machen ihn, wenn Sie so wollen, mit gutem Gewissen. Denn das ist die einzige Heilsgewissheit, die es im Islam gibt. Wenn man für Allah im Kampf stirbt, dann kommt man zu ihm direkt ins Paradies. Das wird den jungen Leuten so auch nahegebracht. So ähnlich wie wir im Dritten Reich diese Schulung von SA, SS und so weiter hatten. Sie machen sich kein Bild, ich habe sie erlebt, wie die geschult wurden und bereit waren, ihr Leben zu lassen für den Nationalsozialismus, für Hitler das Leben zu lassen. Und die Mädchen, buntdeutscher Mädchen, für Hitler das Kind zu bekommen. Und da mussten die besten SS-Männer dazu her. Das ist noch nicht lange zurück, das habe ich erlebt. Ja, und hier auch diese Selbstmordkommandos, dass man sich diese Bomben umschnallt und dann, das ist das Ziel, möglichst viele Juden, es geht auch noch Christen, mit in den Tod zu reißen, aber die kommen in die Hölle. Nur dieser, der dieses Kommando im Namen Allahs durchgeführt hat, kommt direkt zu Allah in den Himmel. Das ist ihm versprochen. Ihr Lieben, das klingt gewiss für manche etwas eigenartig und manche möchten sich da abwenden und ich will Ihnen auch nicht raten, das vor Muslimen zu sagen. Aber ich denke, hier muss es einmal gesagt werden, sonst verstehen Sie nicht den Kampf, der gegenwärtig im Nahen Osten geführt wird. Ich kenne das Dritte Reich und weiß, was da gemacht wurde. Was ist da gemacht worden? Endlösung der Judenfrage in Europa. Wie viele waren das? Ich habe selbst diese Liste, diese Mordliste von der Konferenz in Wannsee, Januar 1942, in meinem Buch, ist in der Endzeit drin. Da sind aufgelistet alle Länder hier in Europa, in denen Juden waren, die Länder auf der linken Seite und die Anzahl der Juden auf der rechten Seite. Der Strich darunter, 11 Millionen Juden. Das war die Bestimmung, diese 11 Millionen Juden sind zu liquidieren. Endlösung. Und 6 Millionen sind es dann geworden. Ja, dann kam der Stopp. Und danach, 3 Jahre später, die Richtung des Staates Israel. Das hängt alles irgendwie zusammen. Darauf kann ich im Einzelnen nicht eingehen. Meine Bücher gehen darauf ein, schauen Sie an. Und diese ganz bewusste Liquidierung des Volkes der Juden, auch die Geschichte der Juden, musste geändert werden. Und das ist heute beispielsweise in im sogenannten Autonomiegebiet dran in den Schulen. Es wird die Geschichte der Juden heute umgedeutet. Ganz systematisch, wie das im Dritten Reich auch geschehen ist. Davon habe ich Beispiele, wie das geschieht. Nur so ist es möglich, dass hier ein Hass auf die Juden geschürt wird. Ich weiß noch, wie der Befehl vom Führer kam, als die Siege aufhörten im Dritten Reich. Ich war an der Front, bin nochmal verwundet worden. Er wollte den Hass auf den Feind schüren bei uns Soldaten, als Stimulanz für den Kampf. Nur damit ist er nicht durchgekommen. Aber das ist teuflisch. Wenn Sie wissen wollen, hinter dem allen steht ja auch einer. Und das müssen wir wissen. Hier ist nicht letztlich das ein Kampf nur wieder Fleisch und Blut. Hier kämpfen Mächte und Kräfte, wie im Dritten Reich, so auch hier wieder und wie es uns die Schrift sehr deutlich sagt. Und da müssen wir wissen, wo wir stehen. Die deutschen Christen wussten das nicht. Großer Abfall aus der Kirche. Der hat nicht wieder aufgehört. Genauso aus den Freikirchen. Ich komme aus ihnen. Nee, die haben sich zum Teil hinter den Kirchen versteckt, aber Mut haben sie nicht gehabt, dem Dritten Reich wirklich zu widerstehen. Ausnahmen hat es gegeben, Gott sei Dank. Sehen Sie, da heißt es dann hier, dass alle Nationen der Erde werden sich gegen Israel versammeln. Das ist in greifbarer Nähe, ich komme noch darauf. Und dann heißt es aber, die Bewohner von Jerusalem sollen Stärke, aber nur in dem Herrn der Heerscharen, ihren Gott, haben. Da steht ein kleines Wörtchen, nur. Sie müssen versuchen, eigene Stärke zu entwickeln, tun das auch. Israel ist ein ganz starkes Land mit einer sehr starken Wehrmacht. Aber sie hilft ihnen nichts mehr. Man merkt das ja. Wenn dieser Guerillakampf kommt, das merkten wir auch im Dritten Reich, als dann die Partisanenkämpfe kamen, denen waren wir nicht gewachsen. Und das ist ja, was hier so befürchtet wird, dieser Kampf im eigenen Land. Und das ist die schlimmste Waffe natürlich, die Selbstmordbombe. Was wollen Sie dagegen machen? Gar nichts. Ich habe einen Schrittmacher. Nun könnte hier die kleine Batterie von mir so etwas sein. Und da sind die auch fähig, das sich so einzuimplantieren. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen jeden Bürger daraufhin untersuchen, ob er. Sie sind satanisch, das weiß ich sehr wohl. Aber überlegen Sie sich mal, in welcher Zeit wir leben und welche Macht überall ausgeübt wird. Diesen Frieden unter den Menschen, diese Harmonie unter den Menschen zu stören. Das ist es. Und ich habe dieses Buch geschrieben, das liegt daraus, der Kampf, die Gewalt endet am Kreuz. Nur da. Und da sind wir jetzt an dieser Stelle hier. Da heißt es dann, Jerusalem wird doch an seiner Stätte bleiben, nämlich in Jerusalem, bei allem Bemühen, diese Stadt herauszuheben, den Juden zu nehmen und eben Hauptstadt des Islam zu sein. Habe ich das eben erwähnt vom Papst? Das war jetzt glatt eine Verblendung. Dass der Papst ist, muss sich wundern. Andere sind auch verblendet. Und die Theologie ist verblendet. Die ist Jahrhunderte verblendet gewesen. Wenn sie etwa lehrte, dass die christliche Kirche an die Stelle Israels getreten ist. Substitution. Das ist die verderbliche Lehre gewesen in der Christenheit. Es ist auf diese Weise also regelrecht eine Feindschaft zwischen Christen und Juden nicht nur aufrechterhalten worden ist, sondern auch geschürt worden ist. Und die Zeit müsste vorbei sein. Müsste vorbei sein. Wir müssten endlich mal die Geschichte uns dienen lassen. Deshalb auch das Buch hier. Der Kampf, die Gewalt endet am Kreuz. Und es hat den Untertitel, wie der Messias Juden und Christen, und ich kann ergänzen, auch Muslimen den Frieden bringt. Und das will er. Und das tut er auch. So geht es denn weiter. An jedem Tag wird der Herr die Bewohner von Jerusalem beschirmen. Er ist dann der Schirm, aber er alleine. Sie schaffen das nicht. Sie werden versuchen, und der Versuch ist hier jetzt dran, noch eine Waffenstillstandspause zu bekommen. Das verfolgen Sie ja alle, oder nicht? Eine Waffenstillstandspause. Nun muss man das schon sagen von Ariel Sharon, dem man ja immer was anderes unterstellt hat, dass er das wirklich mit Eifer sucht, noch einen Waffenstillstand. Jetzt auch die letzten Verhandlungen wieder in den letzten Tagen mit Clinton in den Vereinigten Staaten. Aber wer geht nicht darauf ein? Arafat. Und es ist auch verständlich, dass er nicht darauf eingeht. Denn er hat ein ganz bestimmtes Ziel von Anfang an, das er auch nicht verlässt. Und das ist der eigene islamische Staat in diesem Gebiet. Der verträgt sich nicht mit dem jüdischen Staat in diesem Gebiet. Das verträgt sich einfach nicht. Das führt zum Kampf, und der Kampf ist ja auch schon da. Die Schrift sagt das sehr deutlich, aber der Herr beschirmt seine Stadt. Jawohl, sie ist die Stadt Gottes. Und ist auch die von Gott verordnete Stadt der Juden. Sie ist Stadt des, wie heißt es, höchsten Königs, oder wie heißt sie? Stadt des Königs, des großen Königs. Die Stadt des großen Königs ist die Stadt Gottes, gar kein Zweifel, und ist die Stadt eben des Volkes der Juden. Und es ist ein Herzstück im Volk der Juden. Das haben sie während der ganzen Zeit in der Zerstreuung aus dem Volk der Juden sogar als Lieder singen hören. Etwa im Warschauer Ghetto, Sie wissen, was das war, während des Dritten Reiches. Da haben die dort verfolgten und umgebrachten Leute ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht. Und der Messias kommt, und der Messias kommt. Und wenn er noch warten lässt, er kommt doch schließlich. Und wenn es sich noch länger verzögert, er wird am Ende kommen. Er kommt, er kommt, er kommt, der Messias kommt. Einzige Rettung. Ist auch die einzige Rettung. Es gibt keine andere. Und dann heißt es weiter, und das ist jetzt das Entscheidende, an jenem Tage, wenn der Herr Jerusalem beschirmen wird, dann wird er ein Geist des Flehens, der Gnade ausgießen. Und sie werden auf mich blicken. Auf wen? Den sie durchbohrt haben. Wer ist das? Der Messias Jesus am Kreuz. Die Gewalt endet am Kreuz. Sie werden wehklagen. Und jetzt ist etwas ganz Wichtiges hier gesagt. Und ich denke, das betrifft auch uns. Sie werden wehklagen. Es ist gewiss eine nationale Buße, die das ganze Volk berührt. Aber so, dass es jeden Einzelnen berührt. Jeden Einzelnen ist also nicht einfach eine Kollektivbuße, sondern es ist eine Buße, die durch die Ehen geht. Die Ehen sind hier angesprochen. Eine Buße, die durch die Familien geht. Die Familien sind hier angesprochen. Sippe für Sippe ist angesprochen. Eine Buße, die durch das ganze Volk geht und jeden persönlich und in ihren Beziehungen, in Ehe und Familie, in Regierung und in allen sozialen Beziehungen betrifft. Das ist dann die Buße. Und dahin kommt er, der Messias, und macht dann dem allen ein Ende, was dagegen ist, und errichtet sein Reich. Sein ewiges Reich, von dem er eigentlich schon mit Abraham gesprochen hat. Ganz am Anfang. Und immer wieder spricht, im ganzen Alten Testament. Und deshalb ja auch seinen Sohn Jesus sendet. Der denn die Voraussetzung dafür schafft, durch Kreuz und Auferstehung. Und der wiederkommen wird, sein Reich zu errichten. Aber das ist der Weg. Und dann lese ich noch weiter aus Kapitel 14, des Jesaja-Propheten. Bitte lesen Sie das Alte Testament. Lesen die Propheten. Lesen Sie als solche, die den Geist des Messias hatten und deshalb eben auch voraussagen konnten, was den Messias betrifft. Wie es dann Jesus ihnen selbst nachher über sich gesagt hat, etwa im Gespräch mit den Emmaus-Jüngern. Dann heißt es weiter in Zacharja 14, oder erst in 13, dass es durch Läuterungen geht. Dass es durch Läuterungen geht. Petrus sagt ausdrücklich, das Gericht fängt an am Hause Gottes. Und damit wir uns nicht täuschen, fügt er noch hinzu, zuerst bei uns. Was machen wir damit? Für mich war der Zusammenbruch des Dritten Reiches, nachdem ich das Dritte Reich erlebt habe und auch durchlitten habe, echt ein Gericht Gottes über Deutschland. Aber haben wir Buße getan? Dennoch ist Gott gnädig. Wir sind noch da. Und ist auch immer noch gnädig. Das Evangelium ist immer noch da. Also Gericht und Gnade. Und hier ist das ein Läutern in einem Prozess, ein Prüfen. Und ich werde antworten, wenn es mir seine Willigkeit zum Ausdruck bringt. Und ich werde sagen, es ist mein Volk. Wer? Das Volk der Juden. Israel. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Und dann heißt es, und jetzt sehen Sie den ganzen Bezug, wie wir ihn ja vom Neuen Testament erkennen, wie wir ihn ja auch glauben, und seine Füße, die Füße des gekommenen und jetzt wiederkommenden Messias, werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Wer war schon auf dem Ölberg von Ihnen? Das ist also nicht weit von Jerusalem. Hat mit Jerusalem zu tun. Haben Sie das gemerkt, dass Sie da standen? Dass das ein heilshistorischer Berg ist? Ich suche nicht die Israel-Fans. Die helfen überhaupt nicht. Die fallen ab, wenn es darauf ankommt. Nein, nein, ich suche die heilsgeschichtlich fundierten Leute, die auch wissen, dass es durch Bedrängnisse geht, dass es durch Gericht geht und dass wir dann eben zu Israel zu stehen haben, weil aus Israel das Heil kommt und ohne Israel wir das Heil gar nicht haben können unter den Nationen. Die suche ich. Und ich denke, sie sind das. Hier in dieser Gemeinde in Hamburg, wo es ja auch so manche sagen, es ist halt im Dritten Reich. Manches noch gar nicht aufgearbeitet ist. Sehen Sie, und dann wird der Herr ausziehen, er wird mit den Nationen kämpfen, dann kommt das Gericht über die Nationen und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Und dann schließlich, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Und schließlich, damit schließt das hier, Sacharja 14, Vers 9, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An seinem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Ich schließe diese Bibelpassagen mit dem Ausblick, den uns Paulus gibt in seinen Israel-Kapiteln. Sie kennen die doch. Die man auch nur verstehen kann, wenn man das Alte Testament versteht. Wenn man das Evangelium versteht. Wenn man weiß, was das Volk der Juden ist, wenn man weiß, was die Gemeinde Jesu ist und wenn man weiß, was Gott mit der ganzen Welt vorhat, mit allen Völkern. Und dann lesen Sie doch bitte Römer 11, Vers 25 und 26. Da wird deutlich gesagt, dass Israel, aber auch die Gemeinde, ein Geheimnis ist. Und was für ein Geheimnis. Man streitet ja. Und der Streit kommt zum großen Teil von daher, weil man nicht weiß, weil man irregeleitet ist, weil man falsche Vorstellungen hat, falsche Auffassungen hat. Auch in der Gemeinde, der ganze Streit in der Gemeinde um Israel zeigt das sehr deutlich. Und die ganze Einstellung der Gemeinde durch die Jahrhunderte, der immer wieder auch zu Pogrom geführt hat und schließlich nach Auschwitz, zeigt das sehr deutlich. Es ist ein Geheimnis. Aber euch, so sagt Paulus, und er meint uns, die Gemeinde Jesu, sollte dieses Geheimnis nicht unbekannt sein. Dass wohl diesem Israel eine Zeit lang, ja, es wieder fährt, raus aus dem Land, in die Zerstreuung, aber es hört nicht auf, Israel zu sein. Es hört nicht auf, Gottes Volk zu sein. Und dann schließlich, und jetzt ist die Kombination da genannt, einerseits das Evangelium, dieses Evangelium, es gibt nur ein Evangelium, die Fülle der Nationen erreicht, also alle Nationen. Und ich bin ja in einem Missionshaus und weiß, was in diesen letzten paar Jahrzehnten rasant geschehen ist in der Weltmission. Ich komme 1960 zum ersten Mal nach Nepal. Nicht eine einzige Gemeinde. Bin später wieder da, an 1000 Plätzen, lebendige, sich weiter verbreitende Gemeinde. Nepal, nur ein der vielen Völker. Und das geht zunehmend und rasant durch die ganze Welt, das Evangelium, auch jetzt in China. Es ist erstaunlich, wie das Evangelium gegenwärtig in China läuft. Man fragt sich natürlich, warum nicht in Deutschland? Da müssen Sie die Geschichte Deutschlands befragen. Da müssen Sie sich befragen, was hier im Dritten Reich geschehen ist. Da müssen Sie sich befragen, welche Einstellung das deutsche Volk zu den Juden hatte. Also gibt es manches zu befragen, und da haben die Erklärung, warum das hier bei uns nicht so läuft. Aber ich merke, in der jetzt jungen Generation fängt es an, neu zu laufen. Ich habe einen solchen guten Kontakt mit unseren Studierenden und das ist ganz erfreulich, wie die aufwachen und oft die ältere Generation nicht verstehen, dass die nicht so dabei sind. Ja, wir müssen also aufpassen, dass wir als ältere und mittlere Generation die Jungen nicht bremsen, sondern dass wir sehen, wie Gott ein neues Aufwachen auch in unserer Generation in unserem Volk gibt, Gott sei Dank. Es ist immer noch Gnade, immer noch Hoffnung, vom Evangelium her. Und die Fülle der Nationen, die vollste Nation wird kommen und ganz Israel wird gerettet werden. Und zwar auf diesem Weg, auf gar keinem anderen Wege. Denn aus Zion wird der Retter kommen. Und das ist der, den sie sehen werden, dass sie ihn gekreuzigt haben, den sie durchbohrt haben, wird Buße tun. wenn alle kennen, er ist es. Sehen Sie, das steht bevor, und da will ich kein Prophet sein, aber immerhin, das prophetische Wort macht uns deutlich, dass es heute rasant vorwärts geht. Das gehört mit zum Zeichen der Zeit, die Rasanz. Die Rasanz gehört mit zum Zeichen der Zeit. Wissen Sie, was das ist? Rasanz. Und da möchte ich der Gemeinde sagen, wenn sie da nicht in der Rasanz drin ist, dann bleibt sie hängen. Gott schreitet vorwärts und kommt zum Ziel. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann komme ich noch zu Einzelheiten im gegenwärtigen Kampf. Darf ich mal fragen, bin ich einigermaßen verstanden? Rein sprachlich, auch inhaltlich, hoffe ich. Gut.
In 10 Minuten sitzt wieder jeder auf seinem Stuhl.